Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Mission Ruhestand. Heute spreche ich mit Dr. Michael Laurent, ein Arzt, den ich glaube, den man nachts zum Thema Alzheimer und Parkinson wecken kann und der auf jede Frage zum Forschungsstand der Behandlung, den Symptomen und das Leben mit der Krankheit diese beantworten kann. Er ist Facharzt für Nervenheilkunde und hat seit 91 in Düsseldorf eine Praxis aufgebaut, die erste auch, die sich mit Bewegungsstörungen auseinandergesetzt hat und ja, seit, ich rechne nicht, ich sage einfach 23, dieses Jahr noch ganz frisch, ist er raus aus dem aktiven Arztsein, aber noch ganz aktiv in allen Bereichen und da wird er uns sicher gleich noch was zu erzählen. Michael, es ist so schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast.
Finde ich auch, danke. Danke für die Einladung.
Es ist so schön, wirklich, dass du auch gesagt hast, das mache ich sofort. Und jetzt hast du gehört, was ich unseren Hörern schon über dich gesagt habe. Habe ich irgendwas Entscheidendes vergessen in meiner kleinen Ankündigung?
Das war im Grunde genommen schon vollkommen richtig. Natürlich, wie immer, ist man doch noch ein bisschen mehr als nur Neurologe in der Praxis. Ich bin daneben noch natürlich Unternehmer in eigener Sache, aber bin auch Vorstandsvorsitzender der Alzheimer-Forschung-Initiative Deutschland. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die seit 1995 die Grundlagenforschung der Demenzen finanziell fördert aus Spenden von Menschen aus ganz Deutschland. Von einem Euro bis Erbschaft von einer Million nehmen wir alles. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und wir sind sehr stolz, dass wir mittlerweile jetzt nach 28 Jahren jedes Jahr ungefähr 1,5 Millionen Euro in Forschungsprojekte stecken können, die von einem hochkarätigen wissenschaftlichen Komitee ausgewählt werden. Und so haben wir dann jetzt in den ganzen Jahren mittlerweile 14 Millionen Euro in die Forschung stecken können. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf natürlich und bedanke mich da auch immer sehr nett bei den Spendern. Wir geben darüber hinaus sehr viele Informationen über Demenzen, die ich mitgestaltet habe, diese Informationen, weil ich im Alltag, in der Praxis natürlich quasi täglich mit Menschen, die von Demenz betroffen sind und vor allen Dingen deren Angehörige zu tun habe und erachte das Thema Aufklärung als eines der wesentlichen, um eben die den Umgang und auch die Auswirkungen der Erkrankungen im Alltag einigermaßen ertragen zu können. Dazu habe ich dann noch von 1991 bis 2002 Heroinabhängige in der Praxis mit Methadon substituiert und auch hier mit dem Hintergedanken durch eine Prävention vielleicht Suchtfolgeerkrankungen zu verhindern, die in dieselbe Richtung gehen, denn Langzeitdrogenabhängige haben ein sehr hohes Risiko, Alzheimer und Parkinson auch zu entwickeln. Ja, so, das war es im Grunde genommen noch ein bisschen so zur Ergänzung. Daneben bin ich Vater von 5 Kindern und zweifacher Großvater mittlerweile. Und das sind auch Glücksmomente, die einem da widerfahren und die mich auch in meinem Alltag sehr unterstützen.
Schön. Und danke für den Hinweis nochmal, die Alzheimer-Forschung, das werden wir auch in unseren Shownotes definitiv verlinken. Für alle Menschen, die Interesse haben, sie da auch sofort eine Verlinkung haben und wissen, wovon du redest und an wen man sich da wenden kann. Eine Frage ist, ist das Vergesslichwerden im Alter eigentlich normal?
Jein, muss man sagen. Ganz genau wissen wir das noch nicht im Detail, warum wir vergesslich werden. Aber es gibt natürlich schon verschiedene Ursachen dafür. Manchmal ist es so, dass bestimmte Dinge wie Sprache, Namen oder Orientierung, wo muss ich jetzt nochmal hin, dass das betroffen ist. Wir sehen es zum Beispiel, wissen ja vielleicht viele, dieser berühmte Hollywood-Schauspieler Bruce Willis beispielsweise, der hat eine spezielle Form von Demenz, der hat einfach vergessen, wie Worte auszusprechen sind. Ja, die sogenannte frontotemporale Demenz geht sehr häufig mit einem Verlust der Sprach- und Sprechfähigkeit einher. Dann gibt es natürlich Durchblutungsstörungen im Gehirn, die bestimmte Bereiche des Gedächtnisses ausschalten, Infektionen, Stoffwechselstörungen, Diabetes oder andere Erkrankungen beeinträchtigen das Gedächtnis. Aber letztendlich müssen wir sagen, ursächlich wissen wir noch nicht, warum das Gedächtnis schwindet. Wir können das Gedächtnis auch im Gehirn nicht an einer spezifischen Stelle lokalisieren, sondern es setzt sich eben aus verschiedenen Abteilungen des Gehirns zusammen. Bei der Alzheimer-Krankheit ist es so, dass bestimmte Eiweiße in den Gehirnzellen nicht mehr im richtigen, auf die richtige Weise produziert werden und dadurch die Zellkerne und später auch die Zellen vermüllen und kaputt gehen, sodass also diese Eiweißprodukte dann im Gehirn herumliegen, nennt man auch Amyloid oder Fibrillen, und diese Klumpen liegen dann herum, aber man hat früher gedacht, dass das der Grund für das Gedächtnisdefizit ist, war es aber doch nicht so.
Ja, dann habe ich eine Frage. So, Vergesslichkeit kann viele Symptome haben oder, nee, Symptome, sondern Ursachen. Das ist das Richtige. Und man weiß noch nicht, warum. Es muss nicht normal sein und nicht jedes Mal, wenn ich einen Namen nicht weiß, habe ich sofort eine schwere Demenz oder eine Erkrankung, sondern das ist etwas, ich akzeptieren kann erstmal. Wenn das schlimmer wird, dann sicherlich sich Hilfe holen, aber erstmal ist es etwas, wo wir sagen können, Vergesslichkeit, das kann viele Ursachen haben. Und da die Frage, kannst du das nochmal so abgrenzen, Vergesslichkeit, Demenz und Alzheimer?
Ja, also zunächst mal eine ganz kurze Begriffsdefinition, weil da herrscht oftmals viel Verwirrung. Alzheimer, Demenz, Alzheimer-Krankheit, wie auch immer. Man kann sich das in etwa so vorstellen. Demenz, um etwas zu nennen, ein Analogbegriff, den jeder von uns kennt, ist Auto. Und Alzheimer und atherosklerotische Demenz, frontotemporale Demenz, was auch immer für ein Vorwort noch vor Demenz dazu ist, ist die Automarke. Ja? Also wir haben Auto als Überbegriff und wir haben dann darunter Mercedes, BMW, Opel, VW und dergleichen. Ne? Mhm. Und die häufigste Form der Demenz ist eben die Alzheimer-Demenz. Also man könnte so sagen, VW. Nicht jede Form von Vergesslichkeit und Gedächtnisstörung ist sofort ein Hinweis auf Alzheimer oder irgendeine andere Demenzerkrankung. Aber kann es sein. Und das macht das Ganze so schwierig. Wir kennen das, wenn wir in den Keller gehen oder sonst wohin, ich wollte irgendwas holen, komm wieder hoch und sag, verflixt, was wollte ich denn jetzt nochmal da unten? Ne? Dann macht man es halt häufig so, dann geht man den Weg nochmal zurück und siehe da, kling, ist auf einmal der Gedanke wieder da. Oder wie war nochmal der Name von dem Schauspieler in dem und dem Film? Ja? In aller Regel ist es so, und das kann man ganz grundsätzlich so sagen, das, was wiederkommt, ja, ist schon mal ein Hinweis darauf, dass keine grundlegende Störung des Gedächtnisses vorliegt. Wir haben unseren Kopf gerade in der heutigen Zeit, du hast das eben schon am Anfang auch angedeutet, wir leben in einer technisierten Welt, wir haben einen Informationsfluss, der uns jeden Tag übergestülpt wird, über Nachrichten, Radio, Apps, Instagram, Facebook, was auch immer, TikTok, der enorm ist, und da ist unser Gehirn ziemlich mit beschäftigt. Und wenn dann auf einmal so eine Frage kommt, wie hieß noch mal der Schauspieler, der 2015 die Rolle in dem und dem Film gespielt hat, das ist dann einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, und dann kommt es nicht mehr. Oder was wollte ich denn jetzt noch mal einkaufen? Ich hatte doch eben gesagt, ich wollte jetzt noch was Bestimmtes haben. Ja? Abwarten, nicht viel trinken, das ist zu viel, aber ein bisschen abwarten, und auf einmal, zack, liefert das Gehirn. Es gibt natürlich, wie gesagt, auch Merkfähigkeit und Gedächtnisstörungen, die sind eklatant. Also wenn jemand wirklich häufiger zum Beispiel sein Auto nicht wiederfindet, das er irgendwo geparkt hat, oder anfängt, Dinge auch zu verlegen. Ja, wir kennen das alle. Wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt? Wo liegt mein Portemonnaie? Wie auch immer. Man findet das aber in der Regel dann doch wieder. Und wenn das aber anfängt, dass die Dinge an unübliche Stellen verlegt.
Also wie der Kühlschrank zum Beispiel, der Schlüssel im Kühlschrank?
Zum Beispiel, ja. Oder was weiß ich, das Portemonnaie wird irgendwie in den Kleiderschrank gelegt oder an Stellen, an denen man das wirklich nicht mehr wiederfindet. Das sind schon Symptome, die Anlass geben sollten, diesbezüglich mal sich weiter untersuchen zu lassen. Wenn dann noch andere Symptome mit dazukommen, dann wird es immer evidenter und man sollte dann doch sich untersuchen lassen. Leider, das muss ich immer wieder sagen, ist die Toleranz innerhalb der Familie für das Auftreten solcher Symptome enorm hoch. Da gibt es verschiedene Gründe für, darf ich krank werden? Nein. Und ach, das gehört mit dazu. Oder dass irgendwelche beschwichtigenden Bemerkungen aus dem Umfeld, auch aus dem ärztlichen Umfeld kommen. Hausarzt, ach, wissen Sie, Ihre Mutter ist jetzt 85. Ja, da darf das schon mal sein. Ja, darf nicht. Echte Gedächtnisstörungen sind Symptome einer Erkrankung, welcher Erkrankung auch immer. Und man sollte dem einfach diagnostisch nachgehen.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ich nehme nochmal das Wort Autos, meine mal gelesen zu haben, 1,6 Millionen haben wir so circa mit Demenz, also fahren Autos in Deutschland. Und der Hauptanteil ist halt VW, was du gerade sagtest, die Alzheimer-Erkrankung.
Es ist so, wir haben 1,6 Millionen und wir werden bis zum Jahre 2030, was ja noch knapp 6 Jahre weg ist, werden wir deutlich die 2-Millionen-Grenze überschritten haben in Deutschland. Das ist nicht so, dass die Krankheit mehr wird, sondern es ist einfach, dass die Babyboomer-Generation eine sehr große Anzahl von Menschen darstellt und die kommen jetzt in das Risikoalter. Das gilt für die anderen neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson, Schlaganfall, Epilepsie etc. genauso. Auch da gehen die Erkrankungszahlen erheblich nach oben und daran liegt das einfach nicht, dass es mehr Demenz auf einmal gibt.
Ja. Ja. Okay, und Symptome, das hast du, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Wenn ich merke, dass ich wirkliche Aussätze habe, dass ich mich nicht erinnern kann, dass ich den Schlüssel in den Kühlschrank lege, das Portemonnaie in den Schrank, das, was du gerade so gesagt hast, also wenn das alles häufiger zutrifft, dann kann man nicht sofort sagen, Mensch, du hast Alzheimer oder da ist eine Demenz, sondern das muss abgeklärt werden durch einen Arzt, durch eine Ärztin.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Symptome kommen, 2 hast du genannt, gibt es noch welche, wo du sagst, ja, das sind tatsächlich Symptome für eine Demenz oder für eine Alzheimer?
Ja, Erkrankung. Ja, natürlich. Also rückblickend, wie gesagt, hinterher weiß man immer mehr. Rückblickend kann man das sehr viel häufiger erkennen. Aber zum Beispiel deutlich verminderter Schlaf, nächtliches Herumirren, sich nicht mehr zurechtfinden oder aber auch die sehr häufig um den Diagnosezeitpunkt auftretende psychische Veränderung der Menschen. Vermehrtes Misstrauen. Ja, beispielsweise ein Ehepaar lebt zusammen und sagen wir jetzt mal, sie erkrankt und er noch nicht. Ja, wenn dann zum Beispiel gesagt wird, so, ich gehe jetzt mal einkaufen, ich bin gleich wieder da. Wo gehst du hin? Wo bist du jetzt gewesen? Du bist sehr lange weggeblieben. Bist du noch woanders hingegangen? Ja? Dieses Misstrauen, ja. Was hingehen kann bis zur paranoiden Wahnwahrnehmung, dass ein Verhältnis mit der Nachbarin besteht oder dass der Partner das Haus nur verlässt, um bestimmte andere Dinge zu tun, die der Betroffenen schaden könnten.
Ja.
Das wird leider Gottes eben oftmals zwar registriert, aber nicht als Symptom wahrgenommen. Und dieses nächtliche Herumirren, dieses Herumräumen, sinnlos irgendwelche Dinge wieder neu irgendwo in Schubladen ablegen und dergleichen. Diese innere Unruhe und diese geistige Getriebenheit, verbunden mit dem immer häufigeren Gebrauch von floskelhaften Sätzen. Ja, ich habe etliche Patienten erlebt, die also bis in die mittleren Stadien der Erkrankung Alleinleben, sich durchs Leben gelebt haben, mit Floskelsätzen. Wie geht's dir denn? Ja, gut, ja, alles in Ordnung, ja. Und die Kinder, ja, wie immer, weißt du ja, ne, und so weiter. Also, je mehr die Menschen eine geistige Reserve haben, desto mehr Floskelsätze entstehen auch. Und deswegen kann in dem Fall mal unter Umständen große Ausbildung und geistiges Wissen eher die Diagnose verzögern, als wenn man ein bisschen schlichter und gemütes ist. Da fällt es manchmal etwas eher auf. Aber das sind so Warnzeichen eben auch. Und wir wissen halt, dass diese krankhaften Veränderungen eben sehr lange brauchen, bis sie nach außen in Symptome zeigen. Es gibt durchaus Untersuchungen, die anzeigen, dass die ersten Veränderungen in der Erkrankung bereits Mitte der vierten und fünften Lebensdekade auftreten, also mit Mitte 40, und die Symptome nach außen hin erst über 60 auftreten. Und das hat natürlich im Hinblick auf die Diagnostik und auch im Hinblick auf die jetzt demnächst hoffentlich kommende Behandlung ganz klare Konsequenzen.
Ja.
Also im Augenblick geht es halt noch nicht. Aber wir wissen halt, dass das Gehirn offensichtlich ab irgendeinem Zeitpunkt mal falsch abbiegt und dieses falsche Eiweiß im Gehirn produziert. Das Gehirn selber ist dann noch viele Jahre in der Lage, aufgrund seiner Fähigkeiten, sich zu reparieren, diesen Stoffwechselprozess sozusagen unter der Decke zu halten. Aber irgendwann geht es nicht mehr und dann kommt es eben nach oben. Und da ist dieses Misstrauen, diese paranoide Grundhaltung, die Schlafstörung, das Verlegen von Dingen und das häufige Benutzen von Floskelsätzen für die Angehörigen und die Umgebung sehr gut wahrnehmbarer Aspekt.
Okay, danke. Behandlung komme ich gleich nochmal drauf. Habe ich denn eine Möglichkeit, eine Demenzerkrankung mit 40 schon zu erkennen? Gibt es sowas wie Früherkennung oder müssen wir tatsächlich darauf warten, bis Symptome auftreten, um dann handlungsfähig zu werden?
Eine sehr interessante und eine sehr ambivalente Frage. Natürlich gibt es die Möglichkeit. Ja, wir können im Nervenwasser durch eine Punktion hinten am Rücken in dieser flüssigkeitsgefüllten Blase unterhalb des Rückenmarkes kann man Nervenwasser entnehmen und da kann man dieses Amyloid und auch das Tau-Protein bestimmen. Und wir können eine Genanalyse machen, weil wir wissen, dass es bestimmte Menschen gibt auf der Welt, die haben eine Genkonstellation eines bestimmten Gens und die haben ein signifikant erhöhtes Risiko, dass sie an Alzheimer erkranken. Das gibt es und das kann man auch machen. Es gibt auch in Amerika eine Firma, die heißt 23andMe. Wenn man da mal hinschreibt, kriegt man ein Wattestäbchen geschickt und das geht man mit durch den Mund und schickt es dann zurück, kriegt 14 Tage oder noch später eine Auflistung mit allen Krankheitsrisiken, die man aus der DNA-Analyse erstellen kann. Frage ist, will ich das? Will ich mit Mitte 40 wissen, dass ich 20 Jahre später Alzheimer bekomme? Das möchte ich nur wissen, wenn es dann auch die Möglichkeit gibt, diesen Ausbruch der Krankheit zu verhindern durch ein Medikament. Und das ist das, was jetzt in den nächsten Jahren kommen wird. Deswegen wird diese Frage wahrscheinlich in, ich sage jetzt mal, 2 oder 5 Jahren, wird die anders beantwortet werden können als heute.
Okay, das heißt, um da einmal vorne wegzugreifen, ich höre raus, Behandlungsmöglichkeiten, dass es weggeht oder dass die Krankheit aufgehalten werden kann, haben wir aktuell nicht wirklich.
Nein, wir sind im Moment sozusagen da auf einer Einbahnstraße, so wie Thelma und Louise in diesem Film mit ihrem Cabrio auf den Abgrund zurasen. So ist das leider Gottes hier auch. Was wir machen können, wir können runterschalten. Wir können die Geschwindigkeit rausnehmen und können durch verschiedene Risikofaktor-Minimierungen oder Beeinflussungen und durch die gegenwärtig schon zur Verfügung stehenden allerdings eher nicht medikamentösen Behandlungen den Verlauf verbessern und die Lebensqualität der Betroffenen und vor allen Dingen die Lebensqualität der pflegenden Angehörigen entsprechend etwas modulieren.
Ja. Ja, Auch wichtiger Punkt, da kommen wir gleich noch zu. Lass mich eben kurz, du hattest eben von dem Amyloid und dem Tau-Protein.
Ja, genau.
Das sind zwei Marker, die werden festgestellt, um das nochmal klar zu machen. Daran kann ich dann erkennen, wenn die hoch sind oder die Konzentration höher ist im Nervenwasser, dass ich dann an einer Demenz erkranke.
An Alzheimer.
Daran direkt Alzheimer.
Ja, das Beta-Amyloid und das Tau-Protein sind spezifische Alzheimer-Marker. Andere Demenzen, wie zum Beispiel die besagte Frontotemporaldemenz oder atherosklerotische Demenz, haben keine solchen spezifischen Marker. Da ist es eher, wie auch bei Alzheimer, ist die Diagnose eine klinische Diagnose, die durch bildgebende Maßgaben wie Kernspintomographie bestätigt werden können.
Okay, dann jetzt hatten wir haben über die Symptome gesprochen. Früherkennung wäre möglich mit dem Hinweis, wollen wir das, wenn wir nicht behandelt werden können? Da ist noch eine Frage dran. Ist das denn vererbbar? Oder haben wir eine Disposition, sprich eine höhere Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu erkranken?
Also es gibt natürlich diese genetischen Formen, wie gesagt, mit diesem sogenannten ApoE4-Gen. Wenn Menschen Genträger dieses Gens sind, dann haben sie ein erhöhtes Risiko. Da gibt es einige Familien, auch in Deutschland, die sind fast zum großen Teil erfasst, diese Familien. Das heißt, die werden auch in den entsprechenden Demenzzentren begleitet. Das andere ist etwas schwierig. Wir haben ja noch nicht so lange diese genaue Definition von Alzheimer-Krankheit oder anderen Demenzen. Das heißt, also, wenn mir jemand erzählt, ja, meine Großmutter, die hatte Alzheimer und die ist 1985 gestorben, dann kann das kein Mensch mehr überprüfen. Und da ist ein großer Unsicherheitsfaktor drin. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher erst hier meine Generation sein, die dann wissenschaftlich klare Diagnosen bekommt und wo dann unsere Enkel sagen können, ja, mein Großvater, Großmutter, wie auch immer, ist an Parkinson, Alzheimer, PSP, was auch immer für Krankheiten es gibt, erkrankt und dann auch daran gestorben, sodass man dann eher eine genetische Abfolge oder einen Risikofaktor erstellen kann. Ansonsten ist es so, dass natürlich, sobald irgendwie jemand einen Verdacht bei sich selber auch hegt, es nicht unter den Teppich kehren sollte. Es gibt Frühformen von Alzheimer beziehungsweise von Demenzen, die nennen sich minimales kognitives Defizit. Das sind Menschen, die haben bereits leichte Einbußen im Gedächtnisbereich. Die sind nicht klinisch so sehr auffällig. Aber, wie das ja häufig so ist, bereits kleine Ausfälle machen subjektiv einen erheblichen Leidensdruck. Und die meisten Menschen, die in die Praxis kommen und sagen, ah, ich glaube, ich habe den Verdacht, ich könnte Alzheimer bekommen, können Sie mich mal untersuchen, sind Menschen mit diesen minimalen kognitiven Defiziten, die Gott sei Dank keinen Alzheimer haben, aber die ein Risiko von um die 18-20% haben, dass sich später mal eine Alzheimer-Demenz entwickeln könnte. Deswegen sind im Augenblick diese Menschen auch in wissenschaftlichen Studien extrem gesucht, die solche minimalen kognitiven Defizite haben, weil es wird darauf hinauslaufen, dass man wahrscheinlich in den nächsten Jahren diese Menschen auch in Studien mit einbezieht und guckt, wenn ich die frühzeitig behandle, geht die Rate der Erkrankungen an Alzheimer deutlich zurück. Und es gibt ein paar Argumente, die dafür sprechen, dass die Behandlung dieser leichten kognitiven Defizite von Erfolg ist, langfristig gesehen, und den Menschen damit also mehr Lebensqualität erstens gibt und zweitens ihnen auch die Angst nimmt, Alzheimer zu bekommen.
Gibt es denn Menschen, wo man sagen kann, wer ist eigentlich betroffen oder kann das jeden treffen? Also Frage andersrum, gibt es Risikogruppen?
Ja, es gibt Risikofaktoren, die sind ziemlich eindeutig definiert und festgehalten mittlerweile, da die Forschung ja schon lange sich damit beschäftigt. Und das kann man ganz grundsätzlich einteilen in beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren.
Okay.
Also wenn ich beispielsweise ein APOE4-Genträger bin, das kann ich nicht beeinflussen.
Ja.
Das ist eben einfach so. Ja, oder wenn ich ein Trisomie 21-Patient bin, also unter Mongolismus leide, diese Menschen haben eine Wahrscheinlichkeit, einen Alzheimer zu entwickeln, die jenseits der 80% liegt. Ja, deswegen hat auch schon Alois Alzheimer Anfang des 20. Jahrhunderts ganz besonders Menschen mit oder Gehirne von Menschen, die an Trisomie 21 verstorben waren, untersucht. Weil das wird auch heute noch so gemacht, man weiß nicht warum, aber das scheint, das ist ein eindeutiger Risikofaktor. Aber es gibt vermeidbare zum Beispiel. Man muss jetzt nicht Boxer werden, ne? Und keine Mikrotraumen des Gehirns riskieren. Ja, oder man muss auch keinen Diabetes Typ 2 entwickeln, der durch Überernährung und Bewegungsmangel und überkalorische Ernährung mit verursacht wird. Man kann ein auch familiär bedingt erhöhtes Cholesterin durch medikamentöse Maßnahmen senken. Ja. Man kann geistig flexibel bleiben, man kann Sport einbauen, ein ganz wichtiger Risikofaktor für viele neurologische Erkrankungen und kann gucken, dass also die anderen Stoffwechselwerte, auch Blutdruck, wie gesagt, Zucker, Schilddrüse, kardiologische Probleme, Herzrhythmusstörungen etc., dass diese Dinge in einem guten Ausmaß bleiben. Man muss nicht rauchen, man muss auch keinen Alkohol trinken. Ja, man kann das tun, aber man sollte dann auch sich darüber im Klaren sein, dass das Risikofaktoren darstellen. Nicht jeder, der raucht, kriegt eine Demenz. Nicht jeder, der ein Wein oder ein Bier trinkt, kriegt eine Demenz. Aber im Rückblick betrachtet ist es so, dass Menschen, die eine Demenz entwickeln, häufig mehrere solcher Risikofaktoren über Jahre hinweg aufgebaut haben und auch, ich will jetzt mal sagen, gepflegt haben. Mhm. Und Unwissenheit ist heutzutage eigentlich nicht mehr in der Gesellschaft so weit verbreitet, denn ich meine, sowohl gesundheitliche Aufklärungskampagnen wie die wissenschaftliche Verwissenschaftlichung unserer Welt über Apps, über Insta, über TikTok, über Facebook, über was auch immer, was man so mitbekommt, Wissenschaftssendungen im Fernsehen, MTV etc., haben immer wieder solche Gesundheitsthemen und auch in Zeitungen, in Zeitschriften, in Magazinen und dergleichen zur Folge, sodass also viele Menschen eigentlich viel mehr wissen als vor 20, 30 Jahren. Mhm. Und aber das ist das Problem eben von Prävention. Wenn ich mich in einem, ich sag mal, auch etwas ungesunden Lebensstil etabliert habe und ich das gut finde und es einfach so mache, dann will das Gehirn auch immer wieder die Belohnung haben. Und da bedarf es schon einer bewussten Entscheidung, diese Risikofaktoren dann A, nicht nur zu erkennen, sondern B, auch anzugehen. Und das dauert natürlich etwas und das ist auch mit einem Wert verbunden, der heutzutage nicht mehr so im Gesellschaftlichen gelebt wird, nämlich Verzicht. Und das muss man einfach so sagen, mach etwas und das hat Konsequenzen, sowohl im positiven wie im negativen Bereich. Ja? Und das wird nicht irgendwie geahndet, wenn jemand das nicht macht. Ja? Aber ich denke, es wird langfristig gesehen notwendig sein, dass die Menschen einfach diesbezüglich mehr Selbstverantwortung übernehmen müssen und auch sagen, also ich weiß das jetzt alles und ich weiß auch, was die Konsequenzen sind und ich tue etwas dagegen. Denn bewusst sterben, früher sterben, will eigentlich kaum jemand.
Oder zumindest auch, glaube ich, krank alt werden. Mhm. Wir beschäftigen uns ja hier auf unserem Kanal mit dem Thema Alter. Keiner will irgendwie alt werden, weil wir auch immer noch glauben, ja, dann wirst du ja eh nur krank. Und wenn ich das jetzt gerade so höre, was du sagst, heißt es ja auch, Gut, es ist eigentlich logisch, aber alles das, was ich tue in meinem Leben, das baut sich ja auf. Also wenn ich vorher eine gute, ausgewogene Ernährung habe, jetzt vielleicht nicht übermäßig Zucker esse oder viel Sport mache oder Bewegung habe, gehen wir mal weg von diesem viel Sport treiben, sondern ausreichend Bewegung habe, wenn ich geistig flexibel bleibe, wenn ich mir was Gutes tue, meinem Körper was Gutes tue, dann zahlt sich das ja auch auf Langstrecke aus. Ja, das ist ja letztendlich auch wie ein Marathonläufer, der einfach vielleicht zu viel gemacht hat. Man kann auch das übertreiben und auch zu wissen, dass die Entscheidung, das oder das, wie ich mein Leben führe, hinterher sich erst sichtbar macht oder dann mit aller Macht kommt.
Das ist das, was du da ansprichst, Anja, ist das große Problem der Prävention. Wenn Prävention funktioniert, dann gibt es kein
Stimmt.
Überprüfungsmittel dafür, weil es bleibt, wie es ist. Und ich bleibe auch in meiner Lebensqualität, wie es ist. Ich habe ja nicht einen Parallelmenschen mitlaufen, der jetzt alle Risikofaktoren auslebt und wo ich dann plakativ vor Augen sehe, dem geht es jetzt schlecht und mir, der ich das alles einhalte, geht es besser. Das ist wirklich ein großes Problem und nochmal, das hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Und solange ich immer irgendjemanden dafür verantwortlich machen kann, sei es eine Firma, die Süßigkeiten genau dahin stellt, wo sie mir ins Auge fallen oder sonst irgendwie etwas, und ich immer ein Argument habe, um etwas nicht zu tun oder sein zu lassen, wird es schwierig. Ist so.
Ja,
Ja.
absolut. Da sind wir dann auch Gewohnheitsmenschen oder halt, wie du gerade gesagt hast, na, auf die Belohnung im Gehirn einfach auch so angewiesen, dass wir es tun.
Und ich möchte noch was dazu sagen. Also es geht jetzt nicht nur darum, es heißt ja nicht, dass alle, die jetzt älter werden, krank werden.
Danke.
Ja, es wird einen erheblichen Anteil von gesunden Alten geben. Wir werden im Jahr 2050 zum ersten Mal über 100.000 Hundertjährige haben. Demzufolge auch ganz viele, mehr als 100.000, 99, 98 und so weiter Jährige. Und die werden zu einem großen Teil eben auch noch sich kognitiv und geistig gut beschäftigen können. Und die werden sich auch im Rahmen ihrer körperlichen Möglichkeiten auch noch bewegen können. Ja, und das muss man auch sehen. Was wir hier jetzt gerade besprechen, ist sozusagen die dunkle Seite. Ja, das, was Menschen betreffen wird, die krank werden. Und da geht es ja nicht darum, denen jetzt Angst zu machen, sondern eben Hilfe aufzuzeigen, was man tun kann, um trotz Krankheit noch eine gewisse Qualität in seinem Leben zu erhalten.
Ja, absolut. Wichtiger Hinweis. An dieser Stelle setzen wir fürs Erste einen Punkt. Ich habe mich mit Michael so intensiv und lange unterhalten, dass der wunderbare Inhalt, den er uns liefert, für zwei Folgen reicht, die einfach gut in unseren angedachten Zeitplan passen. Und deshalb setzen wir das Gespräch in 2 Wochen wieder fort. Und dann geht es weiter mit den Themen rund um die Alzheimer-Erkrankung, was Betroffene tun können und was auch Angehörige tun können. Die wichtigsten E-Mail-Adressen aus Sicht von Dr. Laurent finden Sie in unseren Shownotes. Ich sage für heute Tschüss, schön, dass Sie dabei waren und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund und haben Sie eine wunderbare Zeit.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.